Morgens ist es für viele beim Aufstehen dunkel, auf dem Fahrrad wünscht man sich manchmal schon Handschuhe und die Kastanien, die fallen schon länger von den Bäumen. Es ist Oktober und es ist Herbst und seit ein paar Wochen ist auch die Kultur aus der Sommerpause zurück, denn jetzt gehen wieder mehr Menschen ins Kino, zu Konzerten oder auch ins Theater. Und wir schauen in dieser Episode mal genauer hinter die Kulissen des Theaters, denn das Theater ist ja auch in Sachen Wirtschaft und insbesondere in Sachen Führung ein besonderer Ort. Sind doch Theater nicht nur Orte für große Emotionen, sondern auch komplexe Betriebe mit hunderten Mitarbeitenden, Hierarchien und Budgets. Und oft auch vielen Konflikten. Auf der Podcastbühne stehe diesmal ich, Christian Bollert, und ich freue mich auf die nächste Ausgabe unseres gemeinsamen Podcasts.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Werfen wir einmal ein Streiflicht auf die deutsche Theaterszene. Da streiten sich zur Spielzeiteröffnung in Osnabrück der Intendant und ein Regisseur über ein abgesagtes Stück. Am Hamburg Ballett muss im Sommer der neue Intendant nach Protesten und Kündigungen noch während seiner ersten Spielzeit den Posten räumen. Und in Erfurt wirft man der Interimswerkleitung Führungsschwäche und ein toxisches Arbeitsklima vor. Meine heutige Gesprächspartnerin kennt diese Welt wie kaum eine andere. Denn Sonja Anders war Dramaturgin in Stuttgart, Hamburg und Berlin, hat 6 Jahre lang das Schauspiel Hannover geleitet und ist seit dieser Spielzeit Intendantin am Hamburger Thalia Theater. Das Thalia Theater zählt fraglos zu den führenden Sprechtheatern im deutschsprachigen Raum. Rund 350 Festangestellte arbeiten vor und hinter der Bühne. Allein das Ensemble besteht aus 36 Schauspielenden. Rund 250.000 Menschen besuchen jährlich ungefähr 850 Veranstaltungen und davon pro Spielzeit 20 Premieren. In der 175-jährigen Geschichte des Theaters ist Sonja Anders die erste Frau in dieser Führungsposition und ich freue mich, mit ihr darüber zu sprechen, warum Theater als Arbeitsort so besonders ist und was gute Führung ausmacht. Hallo Frau Anders und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast.
Hallo, schönen guten Tag.
Ihnen wird ja das Zitat, meine Arbeit besteht zu 90% aus Problembewältigung, aus der Taz zugeschrieben. Machen Ihnen denn Probleme Spaß?
Im Grunde schon. Ich finde, dass Probleme lösen halt Spaß macht. Also um mal mit dem Positiven anzufangen. Meistens ist ja doch so, dass wir dann was auf die Bühne bringen oder Menschen ein bisschen glücklicher nach der Problembewältigung sind als vorher. Und da zu helfen und Hilfe anzubieten, auch Instrumente zu erfinden, die das für die Zukunft verändern könnten, so eine Problemlagen, das macht mir Spaß, ja.
Was sind denn das zum Beispiel für Instrumente?
Ach, viel hat das ja mit Kommunikation zu tun. Zu guter Letzt merkt man ja in jeder Problemlage, dass man viele Dinge umgehen könnte, indem man besser kommuniziert, früher kommuniziert, in anderen Runden, indem man Verantwortung übergibt. Und das sind schon Sachen, die bei uns auch im Theater oft unter den Tisch fallen, würde ich so beschreiben.
Gleichzeitig ist es ja so, ich habe es versucht, so ein bisschen an Zahlen darzulegen. Das ist immer ein bisschen schwierig beim Hören. Also es sind wirklich wahnsinnig viele Zahlen, aber 350 Leute, das ist ja schon wie ein mittelständisches Unternehmen.
Ja, ich danke auch für die Zusammenfassung, weil man sich das selber manchmal gar nicht so bewusst macht, für wie viele Menschen man eine Verantwortung hat. Und Tatsache ist es so, so ein Theater funktioniert wirklich wie so eine kleine Welt. Es gibt jemanden, der das Licht anmacht, der eine Bühne entwirft. Es gibt Werkstätten, die die bauen. Es gibt die Technik, die das aufbaut. Und dann irgendwann gibt es diejenigen, die diese Geschichte erzählen erst. Also wir haben einen riesen Unterbau. Wir haben natürlich auch eine Verwaltung. Und das muss alles Tatsache mit bedacht werden, wenn man die Kunst auf die Bühne bringen will. Weil man gar nicht drum herum kommt, dass es zusammenhängt. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt, sogar auch von IntendantInnen, dass es mehr ist, als nur Theater zu fabrizieren.
Jetzt ist ja der Schwerpunkt der aktuellen Brand 1 das Thema Führung. Und Sie haben es gerade angesprochen, es ist mehr als Theater zu fabrizieren. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, dann klingt das auch so, als ob man da in der Rolle als Intendantin oder auch als Intendant auch durchaus viele Dinge falsch machen kann.
Ja, das glaube ich unbedingt. Ich glaube eh, dass dieser Dreisprung, also so Führung und dann auf der anderen Seite auch das Thema der Macht, was natürlich auch immer wieder reinspielt in diese Aufgabe Intendanz und dann aber eben auch doch die Organisationsgestaltung, dass das miteinander ein guter Dreisprung ist, aber gleichzeitig auch schwer zu bewältigen. Und ich glaube, dass man da sehr wohl auch in Fallen laufen kann. entweder zu viel zu machen oder vor allen Dingen immer wieder zu wenig zu sprechen, zu wenig zu agieren und zu gestalten.
Zu wenig zu machen ist ja oft eine Gefahr, würde ich sagen, aber gleichzeitig hat man ja auch immer selbst als Person, als Führungsperson auch immer wahnsinnig viel zu tun. Also die Gefahr, zu wenig zu machen, ist ja immer da, oder?
Ja, total. Ich finde, dass der Teufel im Detail steckt. Das ist aber, glaube ich, nicht nur im Theater so. Wenn ich hier merke, es wiederholen sich Fehler, dann nützt es gar nichts, rumzubrüllen oder Menschen auszutauschen. Ich muss dann eigentlich gucken, ob strukturell irgendwas falsch ist. Und das macht ja wahnsinnig viel Arbeit. Also ich glaube, die Arbeit, die da reinfließt, die ist ja gar nicht zu unterschätzen. Aber ich finde sie auch nachhaltig. Ich glaube, wenn der Fehler dann irgendwann nicht mehr passiert, dann sind wir ja alle froher.
Jetzt haben Sie angesprochen, dass es da durchaus Parallelen gibt, auch zu anderen Organisationen, sage ich mal, die vielleicht auch 300, 400 Mitarbeitende haben. Gleichzeitig gibt es aber ja auch so das Klischee oder die Vorstellung, dass das Gefälle beim Theater doch ein bisschen anders ist. Na, da gibt es eine große Leitung, dann gibt es die Schauspielenden beispielsweise, dann gibt es irgendwie die Regisseurinnen und Regisseure. Also gibt es da doch Unterschiede, ich sag mal, zu einem Schraubenhersteller, der 300 Mitarbeiter hat?
Ja, das glaube ich ganz bestimmt. Also es ist so. Erstens liegt so in der Kunst selbst schon mal ein Riesengefälle. In der Regel gibt es eine Regisseurin, die sitzt unten im Dunkeln mit ihrem Team und auf der Bühne spielen Menschen. Und diese Menschen werden von unten wie auch dirigiert durch die Regie, geh von links nach rechts oder du stehst nicht im Licht, du musst mehr mit deinen Partnern spielen. Und das ist schon mal Theaterkunst so eingeschrieben, dass es eine Person gibt oder gibt auch mal Teams, die im Grunde alle Fäden zusammenführt und das Ergebnis massiv beeinflusst künstlerisch. Und das gibt es, glaube ich, selten in der freien Wirtschaft oder so. Also so ein Mercedes, glaube ich, wird von ganz unterschiedlichen Designern, der eine ist für Farbe zuständig, der andere dafür. Das könnte man bei uns jetzt auch behaupten, aber im Grunde gibt es eine große Machtkonzentration per se. Das wird auch aufgeweicht in den letzten Jahren. Da könnte ich jetzt ganze Seminare zu halten. Das wollen wir aber hier nicht. Ich finde, das ist das eine. Das andere ist, dass traditionell Theater in der Struktur hierarchisch aufgebaut sind. Da wollen wir gar nicht drum herum reden. Und das spüre ich auch immer wieder. Und da ranzugehen macht mir Spaß. Auf der anderen Seite ist im Kern so ein Theater mit einer Intendantin an der Spitze ein hierarchisches Gebilde.
Wie gehen Sie denn damit um? Also wie weichen Sie das denn auf, wenn Sie sagen, Sie wollen das auch ein bisschen verändern?
Ja, ich glaube, man darf gar nicht die Macht verleugnen, die man hat. Die ist einfach gegeben. Man kann aber natürlich Prozesse gemeinsamer beschließen. Da bin ich ein totaler Fan von. Und das heißt nicht nur künstlerisch, also ich lade zum Beispiel die Ensemblemitglieder ein, an den Dramaturgiesitzungen teilzunehmen und über Stoffe mitzudiskutieren. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass man in den Betrieb reingeht und so Transformationsprozesse versucht anzustoßen mit den Mitarbeitenden. Und da merkt man ja auch, viele Mitarbeitende haben super Ideen und bringen sich auch gerne ein und übernehmen Verantwortung. Man muss es ihnen aber auch ein bisschen zuschieben. Und das machen wir ganz gerne. Und ich glaube auch, dass das zu einer guten Stimmung führt. Und die spürt man interessanterweise übrigens bis auf die Bühne. Das wäre wieder mein Rückschluss. Wenn die Technik gute Laune hat, zum Beispiel, ist sie vielleicht auch ein Stück weit freundlicher mit den SchauspielerInnen. So ganz simpel gesagt.
Sonja Anders, hier beim Podcast Radio Detektor FM, und sie ist seit diesem Jahr die neue Intendantin des Thalia Theaters in Hamburg, hat gerade die neue Spielzeit eröffnet und wir sprechen noch weiter über permanenten Dialog und auch über die Frage, wann Führung bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und auch Dinge zu entscheiden. Frau Anders, Sie haben das Gemeinsame gerade so ein bisschen angesprochen. Wie würden Sie denn Ihren persönlichen Führungsstil beschreiben?
Also in erster Linie durch Transparenz geprägt und durch Kommunikationsfreudigkeit. Es gibt ja so ein sozialdemokratisches Führungsbild, glaube ich, vom Chef, der über die Bühne gehen würde und mit jedem spricht, die Namen kennt, sich für ein soziales Miteinander einsetzt, sei es Kantine oder andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Das hat mich interessanterweise als Kind auch geprägt. Ich habe so das Gefühl, dass man doch recht früh schon eine Prägung mitbekommt, wie will ich eigentlich arbeiten, wie will ich miteinander arbeiten. Das war bei mir immer sehr, sehr ausgeprägt. Ich bin Dramaturgin von Haus aus und das heißt künstlerische Beraterin dem Beruf nach. Und das ist ja auch ein Ausdruck für Zuarbeiten, gemeinsam denken, abnehmen, was denkt der andere. Und das, würde ich sagen, prägt auch durchaus meine Intendanz. Und gleichzeitig, glaube ich, scheue ich mich aber auch nicht, in Konflikte zu gehen. Das ist ja die andere Seite, dass man manchmal das Gefühl hat, Leute schreien rum, aber in richtige Konflikte gehen sie dann auch nicht oder weigern sich auch manchmal, die Konsequenzen zu tragen, die Konflikte bedeuten.
Also man kann auch schreien, ohne in den Konflikt zu gehen, ja, auf jeden Fall. Was ich spannend finde, was Sie gerade gesagt haben, ist, dass Sie auch versuchen oder auch aktiv das voranschieben, Verantwortung und Dinge auch Menschen zuzuschieben, also auch Leute in die Verantwortung zu nehmen. Wie machen Sie das denn?
Ich bin wirklich davon überzeugt, dass Menschen erst, wenn sie Verantwortung haben in so einem großen Betrieb wie unserem, befriedigend arbeiten oder befriedigt arbeiten, müsste man ja sagen. Die Aufgabe, das so rauszukriegen, wie viel Verantwortung übernimmt jemand gerne oder kann jemand übernehmen, das ist schon ein Prozess. Budgetierung ist zum Beispiel ein Beispiel. Wenn ich meinem Öffentlichkeitschef sage, du machst jetzt hier einen Flyer und morgen machst du dann übrigens eine Werbekampagne und übermorgen müssten wir mal die Schauspieler nach vorne schieben, dann ist es so ein blödes Reingewirtschaften in das, was eigentlich sein Fachgebiet ist. Also das würde ich jetzt mal so ablehnen. Ein anderer Weg wäre ja zu sagen, welche Strategie entwerfen wir zusammen? Du hast ein Budget, schau doch mal, was wie viel kostet und stimm das im Zweifel nochmal mit mir ab, aber nach längerer Erfahrung vielleicht irgendwann auch nicht mehr. Und das ist, glaube ich, für alle zielführender und im Grunde auch, glaube ich, für die Sache besser.
Also mehr Handlungsspielraum.
Wenn man mehr Handlungsspielraum gibt, Verantwortung verteilt, auch wirklich das Thema Budgets ist an Theatern ein Riesenthema. Geht man immer die Hühnerleiter rauf, um Geld für einen zusätzlichen Programmflyer zu gerieren als Dramaturgin? Oder sagt man von vornherein, hey Dramaturgie, setzt euch mal damit auseinander. Was ist wichtig für euch? Was wollt ihr nach vorne schieben? Und dann teilt ihr mir das mit. Also das kann ich ganz gut so abgeben, solche Entscheidungen abgeben. Im Detail ist auch noch kein Theater kaputt gegangen.
Was Sie auch angesprochen haben, und das würde mich natürlich noch ein bisschen genauer interessieren, sind Transformationsprozesse. Was sind denn das für Prozesse am Theater, wo Sie sagen, die müssen wir transformieren?
Die Herausforderung an die Theater ist gewaltig. Wir sind geförderte Unternehmen. Wir sind aber auch auf Eigeneinnahmen angewiesen. Wir haben irrwitzige Tariferhöhungen in den letzten Jahren gehabt, die ja zum Teil nicht ausgeglichen werden, leider. Und Transformation muss in vieler Hinsicht geschehen. Also es gibt den großen Nachhaltigkeitsfaktor, der ja Nachhaltigkeit auch in ganzer Breite umfasst. Aber wir haben durchaus auch die ganzen Themen wie zum Beispiel Diversity. Und das meine ich jetzt gar nicht als inhaltliches Thema, sondern wen erreichen wir in der Stadt, mit wem erreichen wir denjenigen oder diejenigen. Und das ist ein großes Thema. Wir haben auch bei uns zum Beispiel in der Technik ein Überalterungsthema. Das sind alles Dinge, die wir in Transformationsprozessen angehen sollten und müssen. Und da die Zeit sich ja gerade rasant verändert und man auch ahnt, dass das Geld nicht mehr werden wird in den nächsten Jahren, ist es auch wichtig, dabei sparsam zu sein und zu fragen nochmal, was brauchen wir wirklich, was müssen wir wirklich machen und was ist sozusagen von Relevanz gekrönt.
Genau diese Fragen haben Sie sich ja tatsächlich in Hannover auch stellen dürfen, stellen müssen, je nach Perspektive, und haben da 2 Jahre auch mit einer externen Beraterin zusammengearbeitet. Was waren denn da so die Kernpunkte, wo Sie gesehen haben, oh ja, da müssen wir wirklich ein bisschen dran arbeiten?
Ja, das Interessante ist, dass da als ein Ergebnis war, dass am Anfang alle skeptisch waren und sagten, ah, noch mehr Arbeit, jetzt müssen wir da 4-mal im Jahr uns treffen und dann nochmal 4-mal im Jahr resümieren. Da haben wir über so ein Stellvertretersystem nachgedacht. Und am Ende doch, ich würde mal sagen, nahezu alle glücklich waren, weil es auch um Arbeitserleichterung ging. Also die Beleuchtung zum Beispiel hat endlich mal ihre Lichter archivieren können in den sogenannten Transformationstagen. Das ist jetzt ein ganz simples Beispiel, hört sich an wie, ja, das hätten sie ja schon längst mal machen können, haben sie aber nicht, über Jahrzehnte nicht. Die wussten nie, wo, die sind immer durch ihr eigenes Lager gegangen und haben geguckt, wo hängt denn jetzt was? Die Maske hat sich dem Thema Nachhaltigkeit angenommen und ihre Waschmittel selber kreiert mit einem Hersteller zusammen. Und das dramaturgische Team, das fand ich auch interessant, hat zum Beispiel gearbeitet am Kanon und hat sich damit auseinandergesetzt, wollen die Leute eigentlich noch den literarischen Kanon sehen und was ist unser Kanon, und hat sich so inhaltlichen Themen der Transformation gewidmet. Und diese Vielfalt, die wurde immer so zusammengeführt wieder und man hat gemerkt, es ist eine irre Energie im Raum und ein Vibe. Und wir hatten also wirklich mit unserer externen Beraterin, die wirklich ganz, ganz toll ist, haben wir dann das so auf einer positiven Ebene zusammengeführt, dass man das Gefühl hatte, das Haus brummt plötzlich nochmal, hat einen Vibe entwickelt, der Spaß macht. Und ja, das war ganz toll.
Also Sie würden sagen, diese 4 Termine im Jahr, die haben sich definitiv gelohnt.
Ja, es sind im Grunde 4 Arbeitstage, ne? Das ist gar nicht so einfach. Die muss man bei den Proben abschneiden. Also da muss man sich wirklich sehr genau angucken, wie kriegen wir das hin? So ein Theater ist wirklich ein Hochleistungsbetrieb. Hier steht nie irgendwas still. Die Bühne steht nie still. Die Werkstätten, klar, die haben ihre festen Arbeitszeiten, aber im Grunde sind auch die hochflexible Leistungsträger da. Und das bedeutet dann, was 4-mal im Jahr einen Tag nicht zu arbeiten innerhalb des Hamsterrads, ist schon eine bedeutsame Angelegenheit gewesen.
Das sagt die Intendantin des Hamburger Thalia Theaters, Sonja Anders, im Brand 1 Podcast. Und wir sind gleich wieder da.
Hallo Gabriele.
Hallo Frank.
Du hast vor über 25 Jahren Brand 1 gegründet. Mhm. Welches Magazin wolltest du damals machen?
Genau habe ich das nicht gewusst. Nachträglich würde ich sagen, genau das, was ich jetzt mache oder was wir jetzt machen, auch wenn ich damals keine Ahnung hatte, was das ist.
Wie unterscheidet sich das Magazin von anderen Magazinen?
Ich glaube, in einer Menge Dimensionen. Eine der Dimensionen ist, dass wir uns weder von Sensationen noch von Social Media treiben lassen, sondern dass wir unsere Fragen stellen, von denen wir glauben, dass unsere Leser sie wichtig finden und wir sie auch wichtig finden und Antworten suchen. Und deswegen nicht so gehetzt sind.
Hast du diesen Schritt jemals bereut in deinem Leben?
Wie könnte ich?
Wie könnte ich Brand 1 unterstützen?
Indem du es liest und möglicherweise ab und zu auch kaufst. Tatsächlich sind wir ein Magazin, das davon lebt, dass unsere Leser für das, was wir arbeiten, bezahlen. Das verliert ein bisschen an Relevanz in Zeiten wie diesen, wo wir alles überall finden. Aber wer interessiert daran ist, dass es Qualitätsmedien gibt, dass es Medien gibt, in denen die dort Mitarbeitenden Geld verdienen und ihre Miete bezahlen können, der sollte irgendwann dazu übergehen, dafür zu bezahlen, was er liest.
Wir würden uns über ein Abo freuen. Gibt es bei uns im Online-Shop. Das wäre großartig.
Danke.
Frau Anders, Sie haben vorhin gesagt, und das ist bei mir irgendwie so ein bisschen hängen geblieben, man kann ja auch schreien und trotzdem nicht in den Konflikt gehen. Es gibt ja dieses Klischee, ich sag's jetzt mal so, des brüllenden älteren Regisseurs, der irgendwo im Dunkeln sitzt und sagt, das geht alles nicht so und so. Gibt's das überhaupt noch? Ist das nicht total aus der Zeit gefallen?
Oh, ich glaube, das gibt's wirklich sehr viel noch. Und das ist ja nicht nur so, dass das dann zielführend ist. Es ist ja wirklich oftmals mangelnde Impulskontrolle. Es ist auch Angst in meinen Augen. Also ich glaube, dass diese Menschen, die so rumschreien, oftmals Angst haben vor Widerworten, davor zuzugeben, dass sie vielleicht selber gerade nicht so genau wissen, ob das alles so richtig ist, was sie tun. Ich finde ja ganz interessant, dass das systemisch ist, dass sowas ganz schnell zum System wird und man im Grunde provoziert, dass alle nur noch auf einen gucken, dass aber auch keine konstruktiven Vorschläge unter Umständen mehr reinkommen in so einer Situation, also wenn alle angstvoll auf den Chef gucken. Das hat ja das moderne Management längst erkannt. Es ist auch gegen jede Tendenz. Kleine Anekdote, wir haben mal in Stuttgart, als ich da im Staatstheater war, haben wir einen Workshop mit Mercedes gemacht und die waren total entsetzt über unsere Kommunikation, dass der Chef unterbrechen darf, aber die Mitarbeitenden nicht. Das kennen die gar nicht oder kannten sie nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich das auch wieder gewendet. Und ja, in meinen Augen ist es auch wenig produktiv.
Was ich ganz spannend finde, ist, dass Sie nach jeder Premiere tatsächlich auch eine Reflexionsrunde machen mit den Leuten, die da beteiligt waren, mit dem Ensemble, aber ohne die Regie.
Ja, weil es Freiräume geben muss für Ensemblemitglieder, die eh viel dirigiert werden. Ich habe das ja vorhin kurz auch erläutert. Ich glaube, dass die Regie natürlich auch eine Position ist, die kommen und gehen. Wir haben eine feste Regisseurin und wir haben auch viele Kontinuitäten und trotzdem sind die dann auch wieder weg. Die erleben auch nicht, was in den Vorstellungen wirklich passiert. Die erleben die Premiere, Jubel oder Buß, je nachdem. Dann sind sie weg. Und die Ensemblemitglieder, die müssen das dann spielen und zwar Abend für Abend und erleben manchmal ganz tolle Dinge, aber manchmal eben auch nicht. Und ich finde es ganz gut, so einen Raum zu haben, unterschiedliche Räume, vertraute Räume, in denen man sagen kann, ja, die Arbeit war übrigens blöd, das Ergebnis ist okay und die Reaktion ganz toll oder auch umgekehrt. Und das zählt ja auch für mich dazu, anzuerkennen, dass es auch verletzliche Position gibt im Theater. Also auf die Leisen muss man ja übrigens manchmal besonders hören oder sie auffordern zu sprechen. Die Lauten, die hört man ja eh.
Und das heißt auch, wenn viele leise sagen, oh, der Regisseur, der geht gar nicht, dann wird der auch in Zukunft an ihrem Haus nicht mehr inszenieren.
Also wenn es Vorgänge gibt, die wirklich eindeutig sind und nicht so dementsprechend, auf was wir uns ja irgendwie auch geeinigt haben, also niemand schreit rum oder es geht natürlich irgendwo auch darum, dass man den Menschen mit Achtung begegnet. Wenn sowas ist, sowieso, das finde ich einen totalen Grund. Und so ein Ensemble ist per se ja auch unterschiedlich. Wenn sich alle einig sind, dann würde ich mal sagen, dann hat das schon wirklich eine Kraft.
Jetzt haben wir viel über Zuhören und über Dialog gesprochen, aber was ich auch ganz spannend finde in dem Brand 1 Gespräch ist, dass Sie auch sagen, man kann so ein Haus auch überfordern mit zu vielen Diskussionen. Es gibt Entscheidungen, sagen Sie, für die ich die Verantwortung trage. Punkt.
Das halte ich für maßgeblich in Bezug auf Führung, dass man irgendwann, also ich sitze ja nicht umsonst auf diesem Stuhl, und dass man irgendwann auch mal sagt, nein, das ist jetzt so entschieden, das habe ich so entschieden und ich möchte das gerne. Und das wird auch gefordert. Also das ist eine Forderung, die tritt auch deutlich an mich heran in Situationen, in denen es einen Patt gibt oder Unsicherheiten oder Erfahrungen, die nicht so einfach waren. Dass man irgendwann mal sagt, ja, aber Sonja, jetzt hast du ja auch diesen tollen Posten da, jetzt musst du auch mal sagen, wie gehen wir das weiter? Und obwohl ich so ein Gruppenmensch bin und ich würde mal sagen, so mit meiner leitenden Dramaturgin, der Nora Kuhn und der Dramaturgie allgemein und Anne Lenk, meiner Regisseurin und auch meiner Mitarbeiterin hier im Vorzimmer, das stimme ich schon immer gerne ab, aber irgendwann ist ja manchmal so ein Punkt, da muss man dann auch sagen, das ist jetzt unbequem, aber so machen wir das. Wir produzieren jetzt noch eine Produktion, obwohl das Haus stöhnt, weil wir brauchen die oder ich bin der Überzeugung, wir brauchen sie zum Beispiel. Das zu viel ist ja ein Riesenthema an unseren Theatern, dass wir wirklich den Betrieb strapazieren in der Regel.
Aber wie erkennen Sie, wann so ein Punkt ist, wo Sie das mal entscheiden müssen?
Wenn alle Augen mich angucken. Nein, das ist Tatsache. Tatsache merke ich ja, wenn ich Bauchweh kriege und denke, das ist jetzt irgendwie nicht einfach. Ich finde ja ich habe ja ganz oft Entscheidungen zu treffen, die einfach sind. Man Leute engagiert.
Den Flyer zum Beispiel.
Der Flyer oder auch machen wir bei den Premierenfeiern einen Sekt umsonst oder nicht. Das sind alles so Dinge. Aber es gibt natürlich die unbequemen Entscheidungen. Wollen wir mit der Person weiterarbeiten, was Sie eben auch angesprochen haben? Ne? Dass man sagt, wer ruft den auch eigentlich an, dann den Regisseur oder die Regisseurin? Das bin ja dann doch meist ich. Und das, wenn es unbequem wird oder gar richtig stürmisch, das haben wir ja doch auch mal, dann merke ich einfach, dann braucht der Betrieb auch meinen Schutz und dann muss ich sagen, ich nehme das auf meine Kappe und wir entscheiden das jetzt und ich kommuniziere das und ich entscheide das, genau, so müsste ich sagen.
Und wann haben Sie gemerkt, dass Sie auf diesem Stuhl richtig sind und dass Sie das auch gut können?
Ja, das war ehrlich gesagt ein bisschen wie ein Geschenk. Ich habe das immer im Kopf gehabt und habe das lange rausgezögert. Das ist ja auch immer Frauen in Führungspositionen, die alte Geschichte. Ich habe immer gedacht, ach, wenn die Kinder groß genug sind, ich bin Mutter von 3 Kindern und habe dann irgendwann aber gesagt, komm, jetzt mache ich's. Jetzt werfe ich meinen Hut da in den Ring und das war für Hannover. Und ab dem ersten Tag dort habe ich mich wie wohlgefühlt oder bei allem, was anfällt, trotzdem irgendwie auch frei und ja, glücklich. Kann man, glaube ich, so sagen. Ich bin nicht jeden Tag glücklich, also beileibe nicht. Das muss ich auch sagen. Dafür gibt es viel zu viele Themen. Aber
bei 90% Problem, glaube ich, ist genau.
Ist toll.
Ja, genau. Aber wenn 90% Problemlösung sind, dann kann man, glaube ich, nicht immer glücklich sein.
Nein, und es gibt natürlich auch unlösbare Probleme. Eine Produktion gelingt nicht oder man hat einen Konflikt, den man nicht lösen kann. Es sind Menschen krank. Ich finde, es gibt ja doch viele Fälle, die ich mit nach Hause nehme und wo ich dann mit Bauchweh im Bett liege. Das muss man ja auch sagen. Und trotzdem, der Beruf als solcher, der bietet so viel Gestaltungsmöglichkeit und auch viel Spaß schlussendlich, weil ich habe einfach ein super Team.
Das klingt ja aber auch wirklich so, als ob Sie für die nächsten Jahre noch einiges vorhaben als Intendantin.
Ja, das ist übrigens ein Langstreckenlauf. Ich glaube, das ist auch manchmal was für, weil wir ja mit Brand 1 auch darüber gesprochen haben. Also ist das im Grunde eine Sache, wo man denkt, man kommt an und dann ist alles gelöst. So ist das nicht. Es ist ein Langstreckenlauf. Sowohl die strukturellen Fragen als auch die Stadt. Also wir müssen ja in eine Stadt reinwirken und wenn man nicht derjenige ist, der mit Rieseneffekten arbeitet und Stars oder so richtig laut ist, und das würde ich sagen, bin ich nicht, dann braucht das auch ein bisschen Zeit. Da muss man auch Ausdauersportlerin sein und sich sagen, hab ein bisschen Geduld mit dir, mit der Kunst und allem. Also zum Beispiel in Berlin haben wir 5 Jahre gebraucht, bis wir angekommen sind. Das war fürchterlich, der Uli Kuhn und ich. Und dann die letzten, ich glaube, 7 Jahre waren es dann noch bei ihm. Ich war dann schon weg, waren dann beruhigt und in einem ruhigen Fahrwasser.
Das sagt Sonja Anders im Brand 1 Podcast. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und fürs, ich sag mal, halbe Stunde mitnehmen im Langstreckenlauf.
Ja, eine halbe Stunde laufen ist ja schon recht lang für mich gerade. Ja, danke Ihnen auch für das anregende Gespräch.
Und in der aktuellen Brand 1 gibt es noch ein ausführliches Gespräch mit noch ganz anderen Aspekten ab Seite 64, um ganz genau zu sein. Und den Link zum Heft findet ihr natürlich in den Shownotes. Und das Heft gibt's mit dem Schwerpunkt Führung in jedem gut sortierten Zeitschriftenladen. Den Brand 1 Podcast könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt, beispielsweise bei Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, Spotify oder auch bei RTL Plus. Und wenn ihr uns gerade jetzt in diesem Moment bei Apple Podcasts hören solltet, dann drückt doch bitte mal oben rechts auf den Folgen-Button, wenn ihr das nicht eh schon gemacht haben solltet. Und noch hilfreicher wäre es, wenn ihr zu Bewertungen und Rezensionen scrollt und uns dort mal 5 Sterne hinterlasst. Denn 5 Sterne in der Podcast-App sind so wie der langanhaltende Applaus im Theater, kostenlos, aber unglaublich hilfreich. Nächsten Freitag sprechen wir dann weiter über Führung, und zwar darüber, wie man auch inmitten des Vorschriftendschungels von Deutschlands Schulen Chancen eröffnen kann, wenn man nur kreativ ist und die richtige Interpretation findet. Vielleicht also auch gar nicht so weit weg vom Theater. Lasst uns doch nächsten Freitag hier im Podcast gerne wiederhören. In diesem Sinne, bis dahin.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.